Es sind 7 Fähigkeiten, die du brauchst, wenn du wirklich ein entspanntes Familienleben haben willst. Diese 7 Fähigkeiten stelle ich dir jetzt mal vor und du kannst einfach schauen, hast du das schon? Oder gibt es da etwas, wo du dir einfach selber noch was erarbeiten kannst, damit einfach dein Leben mit deinen Kindern entspannter, gelassener und zufriedener wird und ihr auch weniger Streit und wiederkehrende Konflikte habt? Denn wahrscheinlich willst du, so wie alle Eltern, nicht ständig schimpfen, ermahnen oder laut werden und möchtest einfach viel mehr Verbindung und Leichtigkeit im Alltag stattdessen. Es geht bei den Fähigkeiten nicht um irgendwelche Tricks oder Tipps, sondern es geht wirklich darum, etwas, was du in dein Leben einbindest und was nachhaltiger Veränderung führt. Und es sind natürlich die Dinge, die ich auch im Laufe meines Lebens mir erarbeitet habe, denn ich bin genau wie du reingestolpert ins Familienleben, habe nicht von Anfang an all diese Fähigkeiten wirklich besessen. Ich bin selbst Mama von 4 Kindern, auch Elterncoach, Kommunikationstrainerin und Theaterpädagogin und habe eben genau an diesen Fähigkeiten gemerkt, genau das sind die Knackpunkte, wenn wir sie wirklich im Laufe der Zeit uns erarbeiten, wird das Leben, nicht nur das Leben mit Kindern, entspannter. Jetzt gehen wir mal Stück für Stück in die Fähigkeiten rein. Ich sage dir auch, warum die so wichtig sind und auch, was hilft, dass du sie dir aneignest. Kommen wir zum ersten. Ja, das ist etwas, was uns immer wieder querschießt, nicht nur im Leben mit unseren Kindern. Und das sind unsere Glaubenssätze. Wir können stärkende Glaubenssätze haben, also welche, die uns helfen in bestimmten Situationen. Und wir können blockierende Glaubenssätze haben, die uns, ja, die Angst in uns auslösen, die dazu führen, dass wir uns bestimmte Dinge nicht trauen, aber auch die dazu führen, dass wir eine Situation negativer wahrnehmen, als sie ist. Und dass wir einer anderen Person etwas, ja, unterstellen oder auch eine Absicht in der anderen Person erkennen, glauben zu erkennen, die sie gar nicht hat. Glaubenssätze laufen häufig unbewusst im Hintergrund. Die meisten haben wir schon von unseren Eltern übernommen oder etwas später auch in der Schulzeit oder frühen Erwachsenenzeit erworben, aber die allermeisten tatsächlich bereits in der frühen Kindheit durch das Verhalten und die Worte deiner Eltern. Und sie beeinflussen, wie du das Verhalten deines Kindes bewertest, wie schnell du dich provoziert fühlst, wie viel Druck du auch empfindest und wie du anschließend reagierst. Die Glaubenssätze zu übernehmen war damals ganz wichtig als Kind, denn als Kind konnten wir das Verhalten unserer Eltern nicht in Frage stellen. Das war für uns überlebenswichtig. Deswegen haben wir diese, ja, Glaubenssätze, die uns heute, wenn wir anders mit unseren Kindern leben wollen, als vielleicht vor 30 Jahren gelebt worden ist, haben wir die immer noch. Und deswegen ist es so wichtig, sich die anzuschauen. Und ja, es kann auch sein, selbst wenn du vom Bewussten gar nicht so es willst, laufen diese Gedanken vielleicht mit, wie ein Kind muss auf seine Eltern hören, es muss doch langsam wissen, wie man sich benimmt. Wenn ich jetzt nachgebe, tanzt es mir auf der Nase herum. Andere bekommen das doch auch hin. Ich muss das alleine hinkriegen. Was sollen die Leute denken? Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich muss alles im Griff haben. Ich muss perfekt sein. Ja, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ganz oft erkennen wir Glaubenssätze daran, dass ein Soll oder ein Muss in diesen Gedanken drin steckt. Das ist so eine Art Identifikationshilfe für Glaubenssätze. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, dein Kind räumt nicht auf, auch wenn du es gebeten hast, und dich macht das total wütend, weil für dich hat es die Bedeutung, mein Kind respektiert mich nicht, es wird es nie lernen, ich werde nicht ernst genommen. Immer bleibt alles an mir hängen. Und das erzählt dir etwas über dein Kind, ja, über das Verhalten deines Kindes, was eventuell gar nichts zu tun hat oder sehr wahrscheinlich gar nichts zu tun hat mit dem, was dein Kind wirklich hat. Du gibst der Situation eine Bedeutung, die über die Situation hinausgeht. Und du kannst dich dazu fragen, kennst du diesen Satz vielleicht aus deiner eigenen Kindheit? Also diese Glaubenssätze, die du dann sagst. Und ist der Gedanke wirklich wahr oder hilfreich? Ja, was kann einfach, wie könntest du das Verhalten deines Kindes noch deuten? Was jetzt wichtig ist, es hilft nicht einfach jetzt so eine positive Affirmation rüberzusetzen, ja, so wie so ein Pflaster darüber zu kleben. Denn der Glaubenssatz ist dann weiter noch da und je gestresster wir sind, schießt der trotzdem immer wieder raus. Es ist wichtig, dass wir so wahrnehmen, überprüfen und eine neue Sichtweise entwickeln. Das ist ein Prozess. Und da könnten dann im Laufe des Prozesses, können dann eben, ja, so neue Gedanken kommen wie, mein Kind hat gerade Schwierigkeiten umzuschalten von einer Tätigkeit auf die andere oder sein Verhalten richtet sich nicht gegen mich. Er macht gerade etwas für sich. Oder ich kann klar bleiben, ohne einen Machtkampf daraus zu machen. Und so kann man dann Stück für Stück auch Glaubenssätze transformieren. Da findest du übrigens auch einen ausführlichen Artikel von mir dazu. Ich werde den mal hier drunter verlinken. Da kannst du, wenn du da mehr einsteigen willst. Zweitens, also die zweite Fähigkeit, die wir unbedingt brauchen, ist eine gute Selbstfürsorge. Also die Fähigkeit zur Selbstfürsorge ist eine Grundlage für entspanntes Elternsein, vor allem für entspanntes Müttersein. Denn Mütter haben ganz, ganz große Probleme mit Selbstfürsorge. Und natürlich ist es gerade, wenn das Kind klein ist, nicht immer einfach. Und aber gleichzeitig ist es absolut essentiell. Und Selbstfürsorge bedeutet nicht, sich mal in die Badewanne zu legen oder mal einen freien Nachmittag zu haben, sondern es beginnt bei den grundlegenden Bedürfnissen, dass du regelmäßig und ausreichend und gut isst und trinkst, dich also wirklich gut versorgst, dass du auf deinen Schlaf achtest, auf deine Pausen, auf genügend Bewegung, die dir gut tut, dass du auch möglichst täglich eine Zeit ohne Anforderungen hast, dass du auch gut mit deinen eigenen Gefühlen umgehst, sie nicht ignorierst, auch das ist Selbstfürsorge, dass du nicht über deine eigenen Grenzen hinausgehst. Und das ist genau die Schwierigkeit vieler Mütter. Sie kümmern sich zuerst um alle anderen und merken die Überlastung erst, wenn sie schon kurz vorm Ausrasten stehen. Ja, weil dieses sich um alle kümmern ist so stark sozialisiert worden in Müttern oder in Frauen, dass es sich auch eine Zeit lang gut anfühlt, bis es zum Kipppunkt kommt. Also wir können beides. Wichtig ist, dass wir lernen, wir können beides. Wir können uns um andere gut kümmern und uns um uns selbst. Es ist kein Ausschluss. Und Selbstsorge bedeutet einfach, dass du das ganz natürlich in deinen Tag einfügst, auch durch meinetwegen zum Beispiel so ganz kleine Pausen und dich selbst an die Stelle setzt, die es hat. Nämlich du bist die Person, die dir selbst am nächsten ist. Und das ist kein Egoismus, sondern das ist eben gute Selbstfürsorge. Denn wenn dein Akku bereits morgens entleert ist, weil du dich nicht gut um dich kümmerst, kannst du dich auch nicht wirklich gut um andere kümmern. Dann wirst du einfach schnell gestresst sein, gereizt sein, du wirst Dinge überinterpretieren und Selbstfürsorge ist eben keine Belohnung dafür, dass du alles erledigt hast, sondern es ist immer wieder notwendig, auch wenn noch Aufgaben warten. Denn Selbstfürsorge macht es überhaupt erst möglich, das Familienleben zu leben, was du vielleicht gerne leben möchtest. Drittens, ja, und das gehört ganz nah mit an die Selbstfürsorge, organisiere dir Unterstützung und Entlastung. Und das hört sich jetzt natürlich leichter an, als es ist, denn wir leben in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Was da wirklich ganz wichtig ist, dass du einfach auch für dich entscheidest, deinen Familienalltag musst du nicht allein tragen und organisieren. Und Unterstützung kann auch unterschiedlich aussehen. Natürlich einmal, besonders wenn Kinder klein sind, geht es ganz oft um praktische Hilfe. Das kann natürlich sein durch Freunde, Verwandte, durch Geschwister, durch auch bezahlte Menschen, also die Babysitter, Haushaltshilfen, wenn du es dir leisten kannst. Aber wichtig ist auch emotionale Unterstützung, dass du einfach immer weißt, an wen kannst du dich wenden, wenn einfach alles zu viel ist. Unterstützung, Entlastung kann auch sein, dass du zu einer Beratung gehst, dass du in Gruppen gehst, in denen du dich austauschen kannst. Wichtig ist, dass du dich nicht alleine fühlst. Denn das ist etwas, was unser Nervensystem in Alarmzustand versetzt. Ganz wichtig ist natürlich auch eine gerechte Aufgabenverteilung in der Partnerschaft. Da wirklich sich zusammenzusetzen, zu schauen, hey, wer übernimmt das und wer übernimmt das? Und du guckst, bist du mit dem Part, den du übernimmst, ist das für dich fein oder ist das zu viel? Ja, denn auch da, wir haben natürlich so Dinge, die ja konditioniert sind, ja, die deswegen wir manchmal automatisch übernehmen. Und das auch zu hinterfragen, ist ganz wichtig. Genau, und ganz manches geht da auch durch Organisation, zum Beispiel Abholen von Kindern. Vielleicht kannst du da eine Elterngruppe organisieren, Fahrdienste teilen. Auch mit Freundinnen, wenn ihr euch trefft, gemeinsam kochen. Das ist etwas, was ich auch immer liebe, dass man dann, wenn man sich trifft, zusammen abends kocht und dann ist das schon was ganz anderes. Ja, das ist was sehr Soziales. Genau. Und diese Fähigkeit, sich auch Unterstützung und Entlastung zu suchen, das ist wirklich etwas, was wir oft lernen müssen. Weil wir so sozialisiert sind, man muss es alleine schaffen. Und wahrscheinlich hast du das auch schon ganz oft vielleicht von deiner Schwiegermutter oder deiner Mutter oder sonst wem gehört. Ja, ich habe das früher auch alleine hingekriegt. Ja, das muss man doch schaffen. Ja, du hast doch nur ein oder zwei oder drei Kinder. Ich hatte zwei, drei, vier, fünf Kinder. Lass dir das nicht einreden. Erstens waren früher die Bedingungen ganz andere. Und zweitens, nur weil jemand etwas alleine gemacht hat, hieß das nicht, dass das damals wirklich entspannt und leicht war für diese Person. Und du kannst dann natürlich auch, wenn du, also einmal wichtig, kannst du dann wirklich ganz klar sagen, das ist dein Weg und das ist auch völlig in Ordnung, dass du ihn so gehen willst, gegangen bist. Ich möchte es anders machen. Du kannst aber auch fragen, wie war das denn für dich damals, als du alles alleine gemacht hast? Ging es dir damit immer gut? Und also einfach fragen oder einfach nur, wie war es denn für dich damals? Tatsächlich, wenn man anfängt, zuzuhören, dann erfährst du ganz oft, dass es eben doch nicht immer so leicht war, wie es sich im Rückblick oft anhört. Genau, dann die vierte Fähigkeit ist natürlich die Kommunikation. Wir haben das auch selten zu Hause gelernt, ja, wie wirklich gute Kommunikation funktioniert. Ja, sowas Einfaches wie, ich möchte etwas von meinem Kind und wie äußere ich das, dass erstens die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Kind auch bereit ist, das zu tun, ohne dass ich es manipuliere und zweitens, dass ich das nicht mit Drohungen oder Mahnungen oder anderen, alten Kommunikationsweisen mache. Das ist etwas, was wir lernen können. Gute Kommunikation ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Wir kommunizieren immer, aber das, wie wir kommunizieren, macht ganz viel davon aus, wie die Stimmung in der Familie ist, ja, wie wertschätzend. Und gerade unter Stress wird die Kommunikation in der Familie angespannter. Und wenn wir dann nicht vorher das geübt haben oder das gelernt haben oder auch verinnerlicht haben, dann wird es eine ganz schwierige Zeit. Denn Stressphasen erlebt jede Familie mal. Und wenn wir dann dabei aber unsere achtsame, wertschätzende Kommunikation behalten, dann können wir da gut durchgehen. Und bei dem Erwerb einer achtsamen, gewaltfreien Kommunikation ist es einfach wichtig, erstmal die alten, vertrauten Muster zu erkennen. Ja, wo oft machen wir Vorwürfe, wenn es darum geht, dass wir gerne möchten, dass jemand sieht, was wir selber tun. Ja? Wie oft benutzen wir Drohungen? Wie oft bewerten wir das? Ja? Wie, was jemand tut? Wie lange, wie oft ist es so, dass wir unser Kind so lange etwas versuchen zu erklären, in der Hoffnung, dass es endlich tut, was wir wollen oder es endlich versteht? Wo benutzen wir eventuell Beschämungen oder schlagen sehr schnell etwas vor, ohne vorher zuzuhören? Genau, und das ist also wirklich die, ich sag mal so, eine achtsame Kommunikation zu lernen, ist im Grunde wie ein Tanz, den wir lernen. Und ja, oder wie eine Sportart, ja, das können wir lernen. Und fang jetzt an, wenn du merkst, dass es immer wieder mal bei euch eskaliert. Genau, das ist das Vierte. Und das Fünfte gehört natürlich ganz, ganz eng dazu. Es ist eigentlich das Nicht-Reden erstmal so viel, obwohl man auch dabei redet. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Kommunikation. Ich habe ihn nochmal extra genommen, weil er ist im Grunde die Grundlage. Und das ist aktives, empathisches Zuhören. Das ist eine ganz unterschätzte Fähigkeit. Mitzuhören löst du bereits viele Konflikte. Ja, du musst gar nicht mehr weiter diskutieren. Es reicht ganz oft, wenn du einer Person, mit der du im Konflikt bist, erstmal zuhörst. Wenn du umschaltest, ja, also Thomas Gordon, der ja den Bestseller Die Familienkonferenz über gewaltfreie Konfliktlösung in der Familie, der hat das Buch geschrieben, der nennt die Fähigkeit zum Umschalten eine der wichtigsten Fähigkeiten im Elternsein, ja, wenn nicht die wichtigste überhaupt. Umschalten bedeutet, du kommst mal so vom ganz normalen Alltag, kommst du plötzlich in eine Konfliktsituation mit deinem Kind. Zum Beispiel dein Kind hat Hausaufgaben auf und setzt sich aber da nicht ran. Der Abend kommt schon und dann habt ihr einen Konflikt. Du möchtest, dass dein Kind die Hausaufgaben macht. Dein Kind gibt ausweichende Sätze und ein Streit beginnt. Und wenn du jetzt aktiv zuhören kannst, dann kommt ja aus dem Streit raus und du erfährst wirklich, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt. Und entweder findet dein Kind selbst eine Lösung oder ihr könnt dann in eine Konfliktlösung kommen. Ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir in einem Konflikt sind oder wenn wir glauben zuzuhören, oft erstmal Gedanken, wir hören zwar, und es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Hören bedeutet, ich höre, dass da jemand spricht. Zuhören heißt, dass ich wirklich versuche aufzunehmen, was die Botschaft dieses Menschen ist, ohne dass ich gleich im Kopf eine Antwort vorbereite. Aktives Zuhören verlangsamt auch ein Stück weit eine Kommunikation zwischen zwei Menschen, weil ich mir Zeit nehme, ja, also dass ich nicht gleich mit meiner Antwort rausschieße, sondern sage, ah ja, okay, so siehst du das. Und dann kann ich auch sagen, möchtest du jetzt mal meine Sichtweise hören? Aber erst dann, wenn ich wirklich verstanden habe, wenn ich auch mit meinen eigenen Worten wiedergegeben habe, was ich gehört habe, um rückzukoppeln, ob ich jetzt richtig verstanden habe. Und wenn wir das machen, dann entsteht Verbindung. Denn jeder, wirklich jeder, möchte gerne, dass ihm zugehört wird. Und allein das zu wissen, hey, da ist mir jetzt wirklich zugehört worden, öffnet etwas. Und das schafft den Raum für Konfliktlösung. Genau, es geht nicht beim aktiven Zuhören darum, dass du gleich ein Problem löst, sondern wirklich verstehst, versuchst zu verstehen, was im anderen vor sich geht. Genau, das ist die fünfte Fähigkeit gewesen. Und die sechste ist, dass du dir einen persönlichen Werkzeugkoffer zur Regulation aufbaust. Egal, wie viele Fähigkeiten zur Kommunikation wir haben, wie gut wir für uns sorgen, es wird Situationen geben, in denen unser Nervensystem im Alarmzustand ist. Ja, das kann durch Situationen von außen kommen. Das kann durch alte Muster kommen, die dann doch eben auch mal wieder aufploppen. Das passiert einfach, weil wir sind Menschen und wir sind keine Maschinen. Und gerade natürlich diese heftigen Emotionen, die dann kommen, diese stark körperliche Reaktion, kann dazu führen, dass wir dann zum Beispiel meckern, schimpfen, ausflippen und uns danach schämen. Das merkst du einfach daran, wenn schon dein Körper in die Anspannung geht, dein Ton wird schärfer, das Denken wird enger, also du hast viel weniger im Kopf, wie du etwas löst, statt viel mehr, du willst einfach durchsetzen, was du willst, ja, und auch deine Fähigkeit zur Kommunikation ist plötzlich viel weggeblasen. Und das ist natürlich, wenn dein Nervensystem am Anschlag ist. Ja, das kann auch nach einem sehr vollen Tag sein. Das kann viele Gründe haben. Ja, vielleicht ist dein Auto kaputt gegangen. Du hast plötzlich hohe Kosten und gleichzeitig hast du Kopfschmerzen an dem Tag und irgendjemand hat auch noch was kritisiert an deiner Arbeitsweise. Zack, ist wahrscheinlich erstmal ganz viel bei dir voll. Und deswegen braucht es für solche Zeiten einen Grundstock an Übungen. Und vor allem welche, die schnell und alltagstauglich sind. Also keine, die jetzt, wo du dann erstmal eine halbe Stunde in die Klausur gehen musst, und dann ruhig zu werden, sondern Übungen, die nur vielleicht Sekunden oder Minuten brauchen, und die gibt es. Und wichtig ist, damit die dann in solchen Situationen abrufbar sind, ist, dass du übst. Dass du also auch in nicht belasteten Zeiten diese Übungen übst. Ich vergleiche das immer mal mit so einem Sportler, der also ein Leistungssportler oder Hochleistungssportler, der vor einem Wettkampf steht, hat er nicht geübt, wird er wahrscheinlich da nicht erfolgreich sein. Ja, er wird da nicht bestehen können. Und das regelmäßige Training ist wichtig. Wir müssen jetzt nicht wie ein Fußballprofi jetzt hier 6 Stunden am Tag trainieren. Es reicht wirklich, wenn du so jeden Tag vielleicht mal so ein paar Minuten machst, und die haben auch den Nebeneffekt, dieses regelmäßige Üben, dass du sowieso grundsätzlich im Alltag entspannter und ruhiger bist. Also das ist auch nochmal der angenehme Nebeneffekt. Und wenn du dieses so verschiedene Übungen hast, die du je nach Situation anwenden kannst. Es gibt Übungen, die kannst du an der Supermarktkasse machen und keiner wird mitkriegen, dass du gerade dein Nervensystem regulierst. Ja, es gibt die Übungen, die kannst du machen, wenn du die Toilettentür zuziehst, um mal kurz deine Übung zum Runterkommen zu machen. Genau, und das ist also ganz wichtig, denn unser Nervensystem regulieren wir vom Körper her, nicht vom Verstand. Das kannst du vielleicht daran sehen, wenn jetzt du total aufgeregt bist, dein Partner kommt zu dir und sagt, Mann, nun komm doch mal runter, entspann dich doch mal. Was ist der Effekt? Er ist nicht nur null, sondern meistens regst du dich dann noch mehr auf. Es bringt überhaupt nichts, vom Kopf her zu versuchen, sich runter zu regeln. Es braucht einen Schritt vorher. Irgendwann hilft unser Kopf, hilft unser Verstand auch. Aber erstmal brauchen wir es, dass unser Körper wieder ein Stück in die Regulation kommt, damit der Verstand überhaupt erst wieder ansprechbar ist. Genau, das nennt man Bottom-up, also von unten nach oben. Ja? Und erst dann sind die Button-down, also von oben nach unten, Techniken einsetzbar. Genau. Was ist jetzt die 7. Fähigkeit? Und die 7. Fähigkeit ist, dass du dir Wissen aneignest, welches Verhalten altersentsprechend ist. Das ist wirklich etwas, was ich jetzt nicht als erstes gesetzt habe, weil die anderen Sachen sind wirklich total wichtig. Selbst wenn du dieses Wissen nicht hast, wird es dir weiterhelfen im Alltag, diese anderen 6 Fähigkeiten. Aber wenn du jetzt noch ein Wissen, ich sag mal so ein grundlegendes Wissen über die Entwicklungspsychologie hast, wird es dir helfen, das Verhalten deines Kindes einzuordnen, ohne dass es dich beängstigt. Und du kannst eventuell auch mal erkennen, wo dein Kind auch vielleicht mehr Unterstützung und Hilfe braucht, als du ihm geben kannst. Aber ganz viele Konflikte entstehen durch unrealistische Erwartungen. Also, dass wir etwas von unserem Kind erwarten, was es in dem Alter noch gar nicht leisten kann. Und es ist so, dass ein Verhalten für dich anstrengend sein kann oder nervig und es gehört trotzdem zur Entwicklung dazu. Ich gebe mal so ein Beispiel. Kleine Kinder, ja, so Einjährige, mal auch noch Zweijährige, werfen gerne Sachen runter. Das ist ein herrliches Vergnügen. Fängt im späten Babyalter an und wenn sie auf ihrem Hochstuhl sitzen oder beim Essen lieben sie es, Sachen runterzuwerfen oder auch woanders. Ja. Warum das so ist, da will ich jetzt gerade nicht eingehen drauf, da kannst du dich gerne informieren, aber ist Teil der Entwicklung. Und meine Mutter hat mal so ganz klug gesagt, also meine Mutter ist selber ausgebildete Kindergärtnerin, hat ja 3 eigene Kinder, 9 Enkelkinder und kann wirklich sehr, sehr achtsam und liebevoll mit Kindern sein. Und die sagte mal, das fand ich sehr interessant, sie hat jetzt viele Eltern gesehen, wie die damit umgehen, wenn das kleine Kind Sachen runterwirft. Manche waren streng, manche haben die Sachen weggenommen, manche haben das zugelassen, manche haben Alternativen angeboten. Und sie hat gemerkt, es ist völlig egal, was die Eltern machen. Es ist völlig egal, weil das Kind hört sowieso nach einer bestimmten Zeit damit auf. Und das betrifft vieles Altersgerechte. Natürlich kann es sein, dass du in bestimmten Situationen Grenzen setzt, weil das gerade nicht angebracht ist. Ja, klar, wenn dein Kind Sachen runterwirft, die zerbrechlich sind, dann unterbindest du das. Es geht aber darum, dass es nicht, dass wir gar nicht so viel Energie darin verschwenden wollen, ein Verhalten zu verändern, was sowieso verschwindet, sondern vielmehr darum, das entweder so umzuleiten oder so zu gestalten, dass für uns möglichst wenig Stress und Schaden entsteht. Ja, und natürlich darf das Kind auch merken, hey, das geht nicht, aber da kann ich es machen. Ja, also das ist unsere Aufgabe im Grunde. Aber nicht unser Kind zu beschämen oder zu beschimpfen, weil es etwas tut, was altersgerecht ist. Genau, und das betrifft jedes Alter. Ja, das betrifft die Impulskontrolle, die ja bei sehr Kleinen noch sehr gering ist. Aber bis sie ausgebildet ist, dauert es tatsächlich Jahrzehnte. Ja. Und auch je nach Lebenssituation ist die auch immer mal wieder schwächer. Deswegen ist ganz wichtig, Wissen kann entlasten. Es hilft, dass du Verhalten nicht persönlich nimmst sofort und dass du weniger Sorge hast, dass mit deinem Kind etwas nicht stimmt. Denn tatsächlich ist es gerade beim ersten Kind so, dass wir ja wenig Erfahrung oft mit Kindern haben und deswegen noch nicht das noch nicht so gut einordnen können. Mit einem gewissen Wissen können wir es besser einordnen, haben angemessenere Erwartungen, egal ob das wirklich um ein Kleinkind geht oder um einen Jugendlichen. Und wir können dadurch ja auch passender reagieren. Also nochmal wichtig, all das entsprechend bedeutet nicht, dass du jedes Verhalten einfach hinnehmen musst. Natürlich geht es immer darum, weiterhin Orientierung und Schutz zu geben und auch Grenzen zu setzen, wenn Menschen oder Dinge gefährdet werden. Aber ohne das Kind für seine wahrscheinlich noch fehlenden Fähigkeiten abzuwerten. Genau, und da kannst du dir immer fragen, kann mein Kind das in seinem Alter und in seinem momentanen Zustand schon zuverlässig leisten? Manchmal leisten bedeutet nicht, dass es das immer leisten kann, weil das ist dann wirklich, wenn es bereits ja diesen Entwicklungsabschnitt abgeschlossen hat, dann kann es das zuverlässig leisten. Genau, und da ist eben dieser ganz wichtige Unterschied auch für dich selbst zwischen es will gerade nicht und es kann gerade nicht. Ja, und es braucht noch Unterstützung und allein dieses kann in unserer Haltung einen wichtigen Unterschied machen. Genau, also diese 7 Fähigkeiten, wenn du die dir einfach mal anschaust, guckst, hey, da kann ich eventuell noch mehr lernen, mehr Unterstützung brauchen, die kann ich noch, ja, da kann ich noch mehr mir aneignen und das habe ich bereits, ja, da bin ich schon stark. Wenn du da guckst, diese ganzen Bereiche gut zu füllen, dann wird dein Familienleben einfach entspannter. Das geht gar nicht anders. Und wenn du aber bei einigen Punkten noch unsicher bist Und wenn du vielleicht auch noch nicht weißt, wie du im Alltag manches nicht nicht zuverlässig umsetzen kannst. Ja, also wenn du noch nicht so denkst, ja, in der Theorie weiß ich das, aber in der Praxis ist es echt schwer. Ja, das ist gar nicht so leicht und du im Stress immer wieder in deine alten Muster zurückfällst. Ja, und wenn du dir eben ja auch Begleitung wünscht, Unterstützung, ja, so gerade dieser Punkt, hatte ich ja gesagt, Unterstützung, ganz wichtig, und auch konkrete Übungen, dann lade ich dich herzlich ein, in dieser Runde von meinem Kurs Weniger Streit, mehr Liebe dabei zu sein. Denn da geht es genau um diese Grundlagen. Ja, du lernst sie, du übst sie praktisch, du wirst sicherer werden im Umgang mit schwierigen Situationen, du wirst alte Reaktionsmuster erkennen, ja, auch welche, von denen du gar nicht dachtest, dass es blockierende Reaktionsmuster sind, weil sie so vertraut sich anfühlen. Deine Kommunikation wird sich verändern und du wirst auch lernen, wie du in Stresssituationen dein Nervensystem regulieren kannst. Vor allem aber wirst du auch in Stresssituationen dein Kind besser verstehen und dadurch wird dein Kind bereiter sein für Lösungen. Und dadurch entsteht langfristig mehr Ruhe und Verbindung im Familienalltag. Wir starten jetzt neu am 23. September. Und wenn du jetzt dabei sein möchtest, findest du alle Informationen hier über den Link, den ich hier einsetze. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Kurs sehen. Und wenn du jetzt Bock hast, dann schreib doch mal, welche von den Fähigkeiten, in welcher fühlst du dich noch unsicher und welche ist bei dir schon ganz stark.